Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Es gab früher bei der ARD den schönen Witz, Leute, packt den Regenschirm ein, Kachelmann verspricht uns Sonnenschein. Das geht jetzt natürlich nicht gegen Jörg Kachelmann, sondern es zeigt, wie kompliziert das weite Feld der Meteorologie ist. Das könnte sich jetzt alles ändern, denn die künstliche Intelligenz verspricht neue Modelle, die sehr viel zuverlässiger sein könnten und weiter in die Zukunft gucken. Sebastian Wache von der Wetterwelt spricht mit uns über das Wetter der Zukunft. Hallo Sebastian.
Moin Tim, hallo.
Wird die KI zukünftig die klassischen Vorhersagemethoden ersetzen?
Jein. Also ergänzen auf jeden Fall. Ersetzen nicht, denn es wird so sein, dass die Modelle, die wir bisher benutzen, auch die KI als Unterstützung bekommen. Mhm. Und genau, und dementsprechend wird das, wenn man so will, eine Erweiterung werden der bisherigen Modellmethoden, die wir benutzt haben, um dann in der Hoffnung mit der KI dann entsprechend noch zuverlässiger und vor allem auch noch schneller an Ergebnisse zu kommen. Das ist das große Ziel und zumindest auch der Fingerzeig schon dahin in die Richtung, die wir jetzt schon sehen können, tatsächlich mit den ersten Ansätzen.
Wir versuchen das mal zu erklären, wie das funktioniert. Das ist nämlich wirklich nicht einfach. Selbst wenn ich deinen hervorragenden Artikel lese, muss ich ganz viel nachfragen. Also man hat die Wetterlage nochmal rückwärts nachgerechnet. Das ist dann das Graphcast-Modell. Und die haben die Jahre 79 bis 2017 genommen und haben dann einfach nachrechnen lassen, was für ein Wetter herausgekommen wäre mit den Daten, die man hatte, und dann einfach verglichen, was war denn das tatsächliche Wetter.
Ja, also nicht so ganz. Also es ist schon so, dass wir tatsächlich die letzten 40 Jahre eigentlich schon ganz guten Datensatz haben, im Globalen. Es gibt natürlich Reanalysedaten. Das heißt also, wenn wir anhand der ganzen Stationsmeldung nicht rausbekommen, wie die Wetterlage exakt war, beziehungsweise auch beispielsweise auf den Ozeanen wird's ja, oder war es damals ja auch, aufgrund der wenigen Satelliten vor 40 Jahren noch nicht ganz so genau, wie es jetzt ist. Da benutzt man sogenannte Reanalysedaten. Das heißt, man hat dann ganz viele Einzelfragmente von Bodenstationsmeldungen oder auch Flugzeugmeldungen damals schon und so weiter. Und das setzt man dann zusammen. Und wenn dann eben das Puzzle noch nicht vollständig ist, dann lässt man das sozusagen nochmal rückwärtig nachberechnen, wie es denn gewesen sein könnte, mit einer sehr hohen Genauigkeit. Und dementsprechend kann man durch das Rückwärtsrechnen die Lücken auffüllen, hat einen ganz guten globalen Datensatz und weiß dann im Prinzip, wie damals am 15. Februar 1983 oder sowas, dann entsprechend die Wetterlage nicht nur in Europa war. Die Europakarten hat man eigentlich auch vom Deutschen Wetterdienst zum Beispiel, gibt es ja weit rückreichende Archive, aber man hat dann eben entsprechend auch die Kenntnis darüber, wie es in der Arktis, in der Antarktis, im Southern Ocean, wie da dann entsprechend auch die Wetterlage gewesen sein muss. Und das sind dann im Prinzip die Ausgangsdaten. Und das nutzt man dann und sagt, okay, wir haben einen vollständigen Datensatz der letzten 40 Jahre beispielsweise. Und den nehmen wir dann, um das KI-Modell anzulernen. Dass wir dem KI-Modell sagen, pass mal auf, so ist die Wetterlage. Und einen Tag später war sie so. Und am zweiten Tag war sie so. Und dann war sie so und so weiter. Und dann merkt das KI-Modell dann, okay, alles klar, da scheinen irgendwelche Muster drin zu sein, irgendwelche physikalischen Gegebenheiten, irgendwelche Änderungen, die sich irgendwie auch regelmäßig abzeichnen. Und das merke ich mir einfach mal, um das ganz platt auszudrücken. Und wenn wieder sowas Ähnliches kommt, wieder irgendwo ein Tief bei Island, dann guckt das KI-Modell quasi in die ins Archiv letztendlich und guckt, habe ich das gelernt? Ach ja, stimmt, so ein Island-Tief, das gibt es ja öfter mal. Was passiert denn damit eigentlich, wenn irgendwo ein gewisses Hoch vor oder dahinter liegt und wo muss ich denn da hinziehen? Und dann berechnet es im Prinzip nach vorne.
Aber warum kann die KI das besser als ihr vorher? Denn ihr hattet die Daten ja auch.
Ja, es ist tatsächlich so, dass bei den normalen Modellen, die wir jetzt im Prinzip nutzen, die jeder kennt von der Windy-Seite beziehungsweise dann auch, wo man dann ganz viele Modelle umschalten kann und gucken kann. Da ist es so, dass man den Eingangsdatensatz hat, alle 6 Stunden letztendlich mit den weltweiten Beobachtungsdaten und damit hat man eine Grundlage. Das heißt, da gehen dann die Bodenstationen rein, Flugzeuge, Satellitenmessungen, Bojenmessungen und dann habe ich ein weltweites Bild des Wetters. Und damit starte ich und damit lege ich los und zwar mit Hilfe der der Atmosphärenphysik, also einfach mit den Formeln, die man kennt. Da ist es allerdings so, wenn man die Formeln so nutzen würde, wie sie in 100% am Ende auch im Studium mal gelehrt wurden, dann ist das zu kompliziert. Dann würde das tatsächlich noch zu lange dauern, das nach vorne zu berechnen, weil man, da müsste man alles berücksichtigen, nicht nur Druck, sondern auch die Feuchte, das Verhalten von Wassertröpfchen sozusagen, der Energiegehalt da drin. Also das ist wirklich ein extrem komplexes System. Und dann würde man irgendwann nächste Woche wahrscheinlich die Vorhersage mit, auch mit den Großrechnern heute, würde man nächste Woche die Vorhersage haben für morgen. Das ist natürlich viel zu spät. Das bringt uns gar nichts. Das heißt, man parametrisiert, man vereinfacht das so weit wie möglich nach unten. Und das macht im Prinzip jedes Modell anders und jeder nationale Wetterdienst. Und dementsprechend sind am Anfang die Modelle ja auch relativ ähnlich beieinander, aber nach hinten laufen die dann unterschiedlich raus. Und dadurch, dass eben jeder so ein bisschen seinen Stellschrauben, seine Parametrisierung für sich so ein bisschen selber anpasst, gibt es dann nach hinten raus, so nach Tag 4, 5, 6, 7, je nach Wetterlage, dann auch große Differenzen, weil jeder am Anfang so ein bisschen selber sein eigenes Rezept dann da hat. Und das dauert aber einfach, weil eben komplexe, hochkomplexe physikalische Formeln benutzt werden müssen, um das da vorne zu rechnen, dieses chaotische System Wetter bei uns auf dem Planeten. So, und jetzt ist bei KI aber der Ansatz ein bisschen anders, denn da geht es eher um Statistiken, sozusagen, dass ich sage, okay, die Wetterlage hatte ich doch schon mal. Also muss es doch dann so und so laufen, dann nach vorne. Also da guckt man einfach im Prinzip einfach nur bestimmte Muster an, regelmäßige Muster, die sich immer wieder wiederholen und versucht das dann sozusagen auch teilweise mit physikalischen Formeln, teilweise ohne. Also da gibt es ja unterschiedliche KI-Ansätze, aber man versucht das im Prinzip nochmal sehr zu vereinfachen und offensichtlich gelingt das so, dass wir da Ergebnisse kriegen, die dann tatsächlich wirklich nur eine oder zwei Minuten Rechenzeit brauchen und eben nicht mehr drei oder vier Stunden, bis wir Ergebnisse haben. Also es ist ein enormer Gewinn an Geschwindigkeit, an Rechengeschwindigkeit plötzlich, ja.
Jetzt gibt es unglaublich viele Menschen, die Angst vor der KI haben, wo wir erstmal sagen müssen, also wir alle nutzen jetzt schon KI. Ja, jeder, der ein Handy hat und Google Maps benutzt, der ist in der KI drin, ja. Oder wer Siri benutzt oder Alexa, das ist alles KI. Und dennoch haben viele irgendwie Angst davor. Und ich kann es zum Teil verstehen, weil das irgendwie nicht mehr berechenbar ist. Das ist jenseits meiner Intelligenz. Nun mag man sagen, die ist vielleicht ein bisschen beschränkt, aber es scheint doch vielen so zu gehen. Wie geht es dir denn damit? Also als Meteorologe machst du dir dann auch Sorgen, denkst du, also eigentlich braucht man in Zukunft gar nicht mehr so viele Meteorologen wie im Moment.
Nee, die Sorge habe ich tatsächlich gar nicht. Da auch jetzt für den Artikel bin ich ja auch relativ tief eingetaucht in die Materie. Auch viel tiefer, als ich das jemals vorher gemacht hatte. Ich habe natürlich Berührungspunkte mit KI-Modellen schon gehabt, auch bei uns. In der Firma haben wir ein KI-Modell, was wir auch so ein bisschen anlernen, ein bisschen rumspielen, testen. Das ist ja alles für viele erstmal noch ein sehr neues und Versuchsfeld letztendlich. Und ich muss sagen, so KI an sich, wenn man auch in sozialen Medien unterwegs ist, sag ich sowas wie Twitter, was jetzt ja mittlerweile anders heißt, aber irgendwie auch andere Bereiche, wo dann auch vermeintlich schon mittlerweile mit viel KI rumgespielt wird.
Ja.
Da muss ich sagen, das ist schon hart, weil man da dann auch nicht mehr unbedingt erkennen kann, ist das jetzt noch Realität oder ist das schon KI? Also da verschwimmen diese beiden Bereiche mittlerweile schon ziemlich stark, sodass mir das tatsächlich ein bisschen Angst macht. Gerade auch im Hinblick dann auch auf sozusagen irgendwie dann die nächsten Generationen, die da kommen, die dann gar nichts mehr darunter unterscheiden können. So, ich sag mal so, einige Sachen, da sieht man schon so, das ist auf jeden Fall nicht echt.
Hört man auch vor allem bei Stimmen immer noch, ne?
Ja, genau. Es gibt aber eben auch Dinge, wo dann auch mittlerweile, also man hat das ja mitgekriegt, dass, ich glaube, soweit ich weiß, Angela Merkel sogar mit einer KI-Stimme von Lukaschenko auch mal veräppelt wurde. Und von daher, also das ist schon eine Sache, wo ich dann auch denke, puh, okay, das ist schon hart, aber im Wetter ist das auf jeden Fall ein wirklicher Gamechanger im positiven Sinne, wenn wir dadurch plötzlich Rechenressourcen frei werden, wir interessanterweise ähnliche oder vielleicht sogar auch zum Teil genauere und bessere Ergebnisse kriegen, dann werden plötzlich Ressourcen frei, die man nutzen kann, um gegebenenfalls noch feiner, noch genauer, noch intensiver zu rechnen, weil die Frage ist ja sozusagen, was können wir denn jetzt schon vorhersagen? Wir können jetzt schon Wetterlagen vorhersagen, wir können auch ziemlich gut vorhersagen, wo bestimmte Schwerpunkte dann auch im Wetter, sei es starke Niederschläge oder so, dann runtergehen. Aber wir können zum Beispiel bei einer Schauerwetterlage noch nicht genau sagen, wo der nächste Schauer aufploppen wird. Das ist, ich vergleiche das immer so ganz gerne mit einem Kochtopf, mit dem kochenden Wasser, und man guckt da rein und dann soll man mal eine Prognose abgeben, wo die nächste Blase hochsteigt.
Ja.
Genau so ist es im Prinzip auch mit Schauerlagen. Und da haben wir im Prinzip einfach noch ganz, ganz viel, ja, wo wir einfach noch Kapazitäten reinstecken können, um gegebenenfalls noch ein bisschen da noch feiner zu werden. Und tatsächlich versucht man eben auch, gerade auch in China gibt es auch mittlerweile Ansätze von Modellen.
Pangu Weather hast du geschrieben.
Genau, das eine, aber es gibt tatsächlich auch noch andere Modelle, andere Forschungsbereiche, die versuchen noch genauer und versuchen die punktgenau vorherzusagen, wo der nächste Tornado entsteht, weil die nämlich in den letzten Jahren extrem Tornado geschädigt sind. Die haben richtig, richtig viel Schäden. Das kriegt man hier in Europa kaum mit. Vor allem nicht, wenn man auch nicht so richtig in der Wetterblase drinsteckt. Aber auch da, dank der sozialen Medien und der entsprechenden Hashtags und so weiter, kriegt man dann, wenn man sich dafür interessiert, dann auch richtig viel mit, was so weltweit passiert. Und da ist in den letzten Jahren wirklich auch in Sachen Tornados leider sehr, sehr viel passiert. Und da versuchen die jetzt eben auch, die Forschung dort, das weiter voranzutreiben, auch mittels KI rauszufinden. Am besten sogar, mal gucken, ob das irgendwann mal in Zukunft funktioniert, punktgenau rauszufinden, genau in dieser Straße irgendwann soll heute um 15 Uhr ein Tornado entstehen.
Glaubst du, das wird was?
Das glaube ich nicht, dafür ist das Wetter am Ende zu chaotisch, aber wer weiß. Also mich hat das jetzt mit der KI auch massiv überrascht, wo wir da jetzt plötzlich, was für Quantensprünge wir da machen.
Ja.
Und von daher, sag ich mal, kann es das im Prinzip dann auch irgendwann vielleicht mal irgendwie bringen. Vielleicht gibt es auch irgendwie, keine Ahnung, neue Rechenmethoden, auch in der Hardware, die dann plötzlich dazu führt, dass wir noch schneller rechnen, noch viel schneller, noch genauer, was auch immer. Also von daher, ich bin da, wie man so schön sagt, technologieoffen, sagt man ja so schön heutzutage. Aber mich überrascht einfach tatsächlich immer wieder, wo die Reise hingeht. Ich bin in den 90er Jahren mich groß geworden mit diesen ganzen Pentium-PCs und die waren für mich damals als Jugendlicher schon enorm schnell. Mittlerweile, sag ich mal, hat man das, was man heute in der Hand hat, das Handy ist einfach...
Ja, schlägt alles.
Also das ist mit den 90er Jahren PCs überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Und dementsprechend, ja, wer weiß, wo da die Reise noch hingeht. Also ich bin da wirklich sehr gespannt und auch positiv gestimmt in dem Bereich, also in dem meteorologischen Bereich. Alles andere muss man sehen, mal gucken, was da noch passiert.
Wir springen mal zur Kieler Woche. Ja, also da macht dein Chef Menno Schrader, den die meisten, die uns hier zuhören, wahrscheinlich kennen, der gibt dann immer die Wettervorhersage. Und der liegt wirklich manchmal. Und es ist jetzt ja nur die Kieler Förde. Ja, und ich kenne Menno seit Jahren, weil ich ja früher beim NDR war und mag ihn sehr und schätze ihn und weiß, was für ein hervorragender Kerl und Meteorologe er vor allem ist. Und ich weiß, dass die Skipper sich mal tierisch über ihn ärgern und aufregen, weil er soll ja nur das Wetter auf der Förde voraussagen und manchmal liegt er echt um 180 Grad falsch.
Ja.
Und er kann da nichts für, weil es eben, wie du sagst, so unglaublich chaotisch ist, das alles zu berechnen. Wird sich das bei der nächsten oder übernächsten Kieler Woche ändern?
Jein. Also da kommt natürlich immer noch mal wieder der Faktor Mensch ins Spiel, der natürlich auch nicht unfehlbar ist. Und die Prognosen, die wir erstellen, die basieren ja letztendlich zu einem ganz, ganz großen Teil auf Modellprognosen letztendlich. Also klar, wenn, also ich sag mal so, ich muss natürlich wissen, was für eine Wetterlage vorherrschend ist. So, diese Wetterlage kriege ich natürlich nur raus, indem ich Satellitenmessungen mir anschaue. Ich kann natürlich mit einer Analysekarte arbeiten. Das heißt, ich kann dann gucken, wie war denn das Wetter gestern oder heute Morgen um 0 Uhr und habe dann zumindest schon mal eine Richtlinie und eine Richtung, wo es dann im Laufe des Tages hingehen kann. Und wenn ich dann auch noch ein bisschen Erfahrung mit ins Spiel bringe, was so grundsätzlich hier in Kiel vor der Haustür wettermäßig bei oder auch windmäßig bei so einer Wetterlage passiert, dann habe ich da auf jeden Fall, eigentlich kann man da auch schon ganz gut arbeiten, sag ich mal, aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich darauf angewiesen, dann auch nochmal in der Prognose auf sehr feinräumige, feingliedrige Wettermodelle, die man tatsächlich so auch gar nicht auf dem freien Markt kriegt. Das sind unsere hauseigenen, die wir auch über Jahre immer wieder dann auch benutzen und angepasst haben und verbessert haben. Es ist allerdings so, und das ist, ja, da kommt eben dieses leicht Chaotische mit ins Spiel. Es ist so, dass gerade wenn wir jetzt zum Beispiel, und das klang jetzt gerade so ein bisschen raus, dass es gegebenenfalls so eine thermische Wetterlage gewesen könnte, sag ich mal. Das sind immer so die kniffligsten. Ich sag mal, wenn Tief durchgeht und Westwind weht, dann kann man nicht viel falsch machen. Dann weht er einfach, genau.
Aber du weißt halt nicht, kommt die Sonne, wie doll kommt die Sonne raus und wird sie einen Seewind produzieren oder nicht?
Richtig, genau. Und sobald dann einfach nur 2-3 Wolken sich vor die Sonne schieben, dann reicht es aus, dass die Hinterlandtemperatur einfach um 2-3 Grad dann abfällt, die Bodentemperatur. Und dass dann eben dieses super fragile System Seewind sich einfach dann nicht aufbauen kann oder eben auch zusammenbricht, wenn sie es aufgebaut hat. Und dann, und das sehen dann teilweise die Modelle nicht, teilweise sieht es der Meteorologe am Morgen nicht. Das sind so manchmal so kleine Feinheiten, wo wir dann auch am Ende, da sind uns die Hände gebunden und sagen so, das ist ganz klar. Halt Natur, das ist dann halt doof gelaufen.
Genau.
Also, dann kriegt ihr halt keine, sagen wir mal, 6 Knoten Wind, die ihr mindestens bräuchtet, um zu fahren. Das sind dann am Ende nur 4 und
die Klasse kann nicht starten.
Ja, aber ihr könnt trotzdem nicht fahren. Also ja, genau. Also das ist manchmal wirklich hart dann auch, ja.
Nochmal, es müsste sich doch eigentlich bessern jetzt mit der KI. Also dann könnte man doch auch, vor allem wenn man ein feineres Gitter spannen könnte an Messpunkten, dann müsste das doch eigentlich möglich sein, dass wir so einen Seewind zumindest prozentual besser voraussagen können, oder nicht?
Ja, dazu ist natürlich wichtig, dass das Modell auch hoch aufgelöst genug ist. Die Modelle, die jetzt mit der KI arbeiten, die sind im Großteil sehr, sehr grob. Das heißt, man
28 mal 28 Kilometer.
Ne? Genau, das ist viel zu grob für den Seewind.
Ja, ja, ja. Also das ist ja viel größer als die Förde.
Ja, genau, genau. Da hat man absolut keine Chance, irgendwie punktgenau dann genau solche kleinräumigen Szenarien wie Seewind dann zu prognostizieren. Das heißt, man muss auch da auf dieses sogenannte Nesting-Verfahren sich dann auch berufen oder das dann auch zur Hand nehmen. Das heißt, man weiß dann mit diesem groben Modell, wie die Wetterlage in den nächsten 6, 12, 24 Stunden ist, wo das hoch ist, wo das tief ist.
Mhm.
Das ist schon mal wichtig. So.
Ja,
und wenn ich weiß, dass das Hoch dann direkt über mir liegt, dann weiß ich, dass da vielleicht auch in dieser groben Wetterkarte dann für heute gar kein Wind zu erwarten ist, weil wir mitten in dem Hochzentrum liegen. Plötzlich weht dann aber trotzdem irgendwie ein auflandiger Wind im Laufe des Tages entlang der Kieler Förde. Und dann könnte man natürlich, und das mache ich halt auch mal mit den Leuten dann im Winter dann in den Seminaren, dass ich auch frage, ja, Leute, wo habt ihr denn eine Idee? Wo könnte das denn herkommen? Jetzt haben wir doch gerade gelernt, im Hochzentrum sinkt die Luft ab, da ist gar kein Wind zu erwarten und eher vielleicht sogar noch aus dem Hochzentrum raus und ablandig. Und dann haben wir trotzdem einen super guten auflandigen Wind und dann arbeiten wir uns da auch tatsächlich ein bisschen rein und um da eben eine exakte Prognose zu erstellen, nimmt man eben einmal dieses grobe Modell und packt dann dort in dieses grobe Modell ein feineres Gitter rein und kann das dann nochmal wieder verfeinern. Also man nestet sozusagen feinere Gitter da rein und dann rechnet man im Prinzip nochmal Modelle los und bei uns läuft das im Büro auch so, auf uns auf dem Server mit unserem Modell, dass wir auch erstmal das globale Wettermodell brauchen, wenn das rausgekommen ist, wenn das fertig ist, dann können wir tatsächlich auch erst nochmal neu nachrechnen und die Kieler Förde alleine, die mit einer Auflösung ungefähr so von 2 mal 2 Kilometern rechnet, wo wir oder manchmal ein bisschen gröber, auch so alle 4 mal 4 Kilometer, muss man gucken, wie groß man das Gitter wählt und da drin dann aber tatsächlich Punkte hat alle 500 Meter, also wir können das auf 500 Meter genau auflösen. Aber auch diese Berechnung dann für die nächsten 24 bis 48 Stunden braucht dann nochmal 2 bis 3 Stunden. Das heißt also, wir müssen dann nochmal 2 bis 3 Stunden nochmal warten, bis dann das Modell rauskommt. Und dann haben wir die Ergebnisse. Das heißt also, wir können beispielsweise, wenn wir morgens um 7 oder 8 dann zum Wetterbriefing bei einer Regatta dann eine Vorhersage machen, müssen wir tatsächlich, können wir nicht die 0 Uhr Daten nehmen, die frischesten, sondern wir müssen einen Lauf davor nehmen und darauf vertrauen, dass entsprechend diese Daten dann auch schon eine sehr gute Prognose dann liefern, was sie ja glücklicherweise tun, aber genau, so und so läuft das dann.
Ist ja auch ein riesen Energieaufwand, das alles zu berechnen und das wird uns die KI auch ersparen in Zukunft.
Genau, genau, das ist total super. Mittlerweile gibt's ja auch Ideen, ich glaube es sogar auch in der Umsetzung teilweise, dass für bestimmte Modelle, Klimamodelle und auch Wettermodelle teilweise Heimrechner auch genutzt werden. Ich weiß, es gab mal eine Initiative vor ein paar Jahren, da konnte man als mit seinem eigenen Rechner konnte man an einem Klimaprojekt mitmachen und konnte seinen Rechner einfach dann im Netz einfach anschalten, das Tool runterladen. Und dann hat man sozusagen eine riesengroße Cloud gehabt von verschiedenen Freiwilligen weltweit, die ihre Rechenkapazitäten zur Verfügung stellen, um dann entsprechend Modelle rechnen zu lassen.
Ja, das ist natürlich super.
Aber genau, aber dadurch, dass die KI jetzt offensichtlich so schnell und so effektiv arbeitet, sparen wir natürlich enorme Ressourcen ein.
Ja, ja. Wir Segler suchen ja immer, also für uns ist Wetter so unglaublich wichtig und wir suchen immer so die beste App. Also jetzt können wir keine App-Werbung machen und ich weiß, ihr habt eine eigene App, die sich aber auch nicht jeder leisten kann oder leisten will vielleicht. Wo kriege ich denn jetzt schon Wetter mit KI?
Also als Modelldaten, die man vielleicht auch in sich in der App darstellen lassen kann, weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht, weil das alles noch sehr experimentell ist. Mhm. Ich weiß aber beispielsweise beim ECMWF, also beim Europäischen Center für Mittelfristvorhersagen.
Schönes Wort.
Ja, ECMWF ist die Abkürzung für European Center for Medium Range Weather Forecast.
Es muss eine Behörde sein, die das Wort erfunden hat.
Ja, aber es geht vor allem darum, dass die sich spezialisiert haben auf Mittelfristvorhersagen, also alles, was so 5 bis 10 Tage nach vorne geht. Und dementsprechend haben die sich spezialisiert und sind sehr gut. Und deswegen ist das Modell auch deutlich besser in dieser Mittelfristvorhersage über 10 Tage als das amerikanische zum Beispiel. Die haben auf ihrer Seite auch dankenswerterweise durch die sogenannte Open-Data-Politik, die jetzt immer mehr Einzug hält. Früher haben die alle Institute ihre Daten unter Verschluss gehalten, nur die Amerikaner haben alles frei Haus rausgegeben. Mittlerweile wird ja vieles dann eben auch über den Steuerzahler auch europaweit dann finanziert und deswegen haben die dann gesagt, so dann müssen wir halt die Daten dann am Ende auch mal rausgeben, weil wenn wir die auch noch für teuer Geld verkaufen, nochmal sozusagen, wir kriegen schon Geld von EU-Bürger und die müssen dann die Daten nochmal einkaufen. Das ist nicht ganz vereinbar und das ist ganz gut für uns Meteorologen, sodass wir auch eben an diese guten Datensätze, ohne viel Geld in die Hand nehmen zu müssen, kommen. Und für jeden Einzelnen ist es so, dass man auf der Seite vom ICMWF die Möglichkeit hat, zumindest an Karten zu kommen, an Wetterkarten. Einmal reguläre operative Wettermodell und dann hat man die Möglichkeit, eben auch verschiedene KI-Modelle dann an Wetterkarten sich auch schon runterzuladen und die dann, wenn man will, kann man sich tatsächlich dann einfach mal diese Karten ausdrucken zu Hause, wenn man das möchte, oder abspeichern und dann mal so ein bisschen selber rumspielen und vergleichen. Und dann hat man einmal das reguläre operative Modell und sagt, heute lade ich mir mal diese Karte runter, plus dann die Karten von den KI-Modellen für die nächsten 10 Tage. Und dann setzt man sich hin und kann dann eben jeden Tag mit den Daten von heute einfach mal gucken, wie und wer hatte dann am ehesten morgen, übermorgen, Tag 3, Tag 4, Tag 5 bis Tag 10 dann jeweils recht mit dem Wetter und kann selber tatsächlich mal ein bisschen spielen und verifizieren, welches Modell, KI-Modell, wie auch immer, dann am Ende sogar die Nase vorn hat. Das macht dann auch gerade im Winter, wenn man nicht segeln kann, auch relativ viel Spaß und gibt auch ein Gefühl dafür, was dann, das rate ich dann im Prinzip auch bei den Seminaren jedem, ladet euch einfach mal die Wetterkarten der nächsten 10 Tage runter und legt euch die hin und guckt jeden Tag drauf, wie sich das verändert und kriegt dann ein Gefühl dafür, wie schnell die Tiefs ziehen, wohin die ziehen, was die mit dem Wetter machen und so kann man dann auch einen Zugang dazu finden, besseren sogar.
Du stellst in deinem Artikel in der Yacht auch die Frage, was bringt KI uns Seglern, und bringst du das Beispiel, dass man zum Beispiel von Kiel nach Rostock segelt und die KI uns dann eben genau richtig führt, auch wettertechnisch richtig führt, sodass wir eigentlich so, wenn wir wollen, den angenehmsten Weg von Kiel nach Rostock finden? Wie funktioniert das?
Ja, das gibt's schon tatsächlich. Also das ist jetzt nichts Neues, sage ich mal. Also es ist tatsächlich so, dass gerade eben die Profisegler wie Boris Herrmann und andere im Prinzip so eine Art KI schon benutzen. Und zwar die Software Expedition oder Adrena, diese wirklich hochprofessionellen Routing-Tools. Da ist es tatsächlich so, dass man einfach seinen Startpunkt eingibt und seinen Zielpunkt und man dann eben entsprechend Wetterdaten einlädt, vielleicht sogar auch noch Strömungsdaten, die können auch optional noch dazu gepackt werden. Und dann geht's los, dass dann im Prinzip mit dem Polardiagramm seines Bootes, also das muss natürlich das Programm auch wissen, wie schnell bin ich bei welchem Windeinfall. Und dann habe ich so eine Art Speed-Profil, Geschwindigkeitsprofil für mein eigenes Boot. Das lade ich ein und dann weiß letztendlich das Programm, okay, ich starte jetzt heute um 12 Uhr und habe irgendwie Raumschutz, Wind aus irgendwie, keine Ahnung, 140 Grad irgendwie, scheinbarem Wind und hab dann sozusagen, fahr dann eine Stunde weiter mit dem Boot. So, ich habe dann eine gewisse Bootsgeschwindigkeit aus dem Polardiagramm heraus und dann weiß das Programm, dann bin ich in einer Stunde so und so viel Meilen gesegelt und bin an dem Punkt. Und dann guckt er sich an, eine Stunde später, wie sieht denn da das Windverhältnis aus? Oh, okay, der Wind dreht da aufgrund von der Front um 90 Grad. dann macht es ja Sinn, das Boot auch vielleicht mitzudrehen oder anders zu stellen in dieser Stunde und dann eventuell einen anderen Kurs zu fahren. Und so geht der Stunde für Stunde, das nennt man auch Isochronen, wirklich dann durch. Und dann hat man plötzlich so einen Fächer, der sich aufzeichnet. Und entlang dieses Fächers berechnet dieses Modell dann wirklich den optimalsten Winkel und wie schnell das Boot dann an diesem Zeitpunkt wo dann auch genau ist. Und zeigt dir dann an, wie womöglich dann der beste Kurs sein wird. So, und das Problem ist so ein bisschen, es gibt auch die Möglichkeit, einmal diese 100% Performance einzustellen, dann geht er wirklich komplett danach, was das Polardiagramm dir rausgibt. Wenn er sagt, irgendwie bei 5 Windstärken und Raumschurz fährt dein Boot irgendwie 8,9 Knoten, dann hält er sich da stur dran. Da gibt es auch die Möglichkeit, Abstufungen zu machen und zu sagen, okay, die 100% schaffe ich nicht. Ich schaffe vielleicht nur 90% oder 80%, weil mein Boot das generell nicht hergibt oder das würde dann so ein bisschen überperformen oder wie auch immer, ich fahre lieber ein bisschen mehr auf Sicherheit, dann habe ich natürlich nicht mehr die Geschwindigkeit, die 100%ige Geschwindigkeit, sondern nur noch 90%, also ein bisschen weniger, ein bisschen langsamer. Und wenn ich langsamer fahre, dann bin ich natürlich nach 2 Tagen nicht mehr an dem Punkt bei 100%, sondern ein bisschen zurückgefallen. Und da ist der Wind aber schon wieder anders. Das heißt also, da gibt's dann tatsächlich manchmal sogar noch andere Vorschläge in diesem Programm. Und es dauert halt einfach auch, das zu berechnen. Aber das ist im Prinzip auch so eine Art KI dann schon und gibt dir dann irgendwann den optimalsten Kurs für deine oder vielleicht für eine reduzierte Geschwindigkeit aus. Und danach muss man dann arbeiten. Und das ist dann aber auch nur auf Basis eines Wettermodells. Und die Profisegler laden sich dann manchmal 3, 4, 5 verschiedene Wettermodelle runter und rechnen das dann durch und gucken dann, was dann für sie der beste Weg ist und fahren den dann gegebenenfalls und entscheiden sich oder entscheiden sich auch mal anders, so wie Boris beim letzten Rennen, wo er dann in den USA rübergefahren ist und diesen komplett unkonventionellen Weg nach Norden gegangen ist, der aber taktisch einfach eine Meisterleistung war. Ich habe den gefeiert, als ich das gesehen habe, dachte, total geil. Ich habe das auch, ab und zu begleite ich das so ein bisschen. Man darf ja selber als externer Router nicht mitmachen, aber nachdem ich Boris und Greta Thunberg da ein bisschen beraten hatte bei der Route, verfolge ich das auch mal natürlich ein bisschen mit und mache mir meine Späße und manchmal schreibe ich dann in so sozialen Medien auch so ein bisschen drüber, wie das so läuft, was jetzt Boris beispielsweise oder auch Sani Beuke damals im Prinzip machen müssten bei der Wetterlage. Und wenn sie dann am Ende den Weg dann auch gehen, dann freut mich das natürlich, dann bestätigt das auch immer ein bisschen die Theorie dann, die man so im Büro dann hier im warmen, trockenen Büro dann so macht. Und und das war dann eben auch sowas, wo ich dann dachte, ja, genial. Also das war eine Option, die ich auf dem Schirm hatte, aber auch abgetan habe, weil alle anderen halten sich da auch nicht dran. Aber dass er es dann gemacht hat, war super. Und genau, das ist natürlich auf Basis dann von Modellrechnungen, Schrägstrich ein bisschen KI, die eine Rolle spielt. Aber jetzt kommt das große Aber. Das basiert immer alles nur auf meistens dem Mittelwind. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie ein Tief oder ein Hoch habe und der Wind weht, dann ist es ein typischer kontinuierlicher Mittelwind sozusagen. Böen stecken da zum Beispiel nicht drin. Und zum Beispiel eben auch Gewitter oder Schauerzellen. So, und wenn ich jetzt als normaler Segler, also als Nicht-Profi, dann vielleicht so ein Routing-Tool mit vielleicht KI-Unterstützung oder nicht, dann nutze, dann muss ich ganz, ganz groß aufpassen, dass er nicht nur den Mittelwind benutzt. Es kann nämlich sein, und das hatten wir beispielsweise heute auch mit dieser Schauerlage oder wir werden auch morgen wieder sehen, dass wir zwar einen Mittelwind haben, der so im Bereich so von 3 bis 4 Windstärken liegt. Das ist erstmal kein Problem. Aber wenn ich dann plötzlich Böen habe von der Windstärke 7 bis 8, so die dann reindrücken, gerade mit Schauerlagen, die stecken da manchmal nicht drin. Oder das Gefährlichste ist sogar, wenn man ein Wettermodell dann einlädt, was nicht stündlich aufgelöst ist. Also was nicht jede Stunde eine Wettervorhersage rausgibt, sondern vielleicht nur alle 3 oder 6 Stunden. Die groben Modelle machen das teilweise nur. Das heißt, wenn dann eine Kaltfront durchgeht mit einem 90 Grad Winddreher und vielleicht auch Orkanböen, dann tauche ich da vielleicht nicht auf, sondern ich rechne anhand des Mittelwindes um 3 Uhr nachts oder fangen wir mal tagsüber an, um 9 Uhr morgens will ich los, habe ich eine Wettervorhersage, die sieht gut aus. Und um 12 Uhr, 3 Stunden später, habe ich auch eine Vorhersage, die sieht gut aus. Und dann fahre ich los und genau dazwischen, um 10 oder 10:30 geht eine Kaltfront durch, die in dem Modell dann da so nicht abgebildet ist, vor allem auch die Möglichkeit nicht. Und ich fahre dann da irgendwo rein, das habe ich ja gar nicht gesehen, kann ja gar nicht sein, das Modell hat doch gesagt, ich kann da gut durchfahren und so. Das ist die große Gefahr und deswegen ist es immer wichtig, sich wirklich mit dem Wetter zu beschäftigen, egal wie viele Möglichkeiten ich habe, mir was abzunehmen. Ja. Ob das irgendwie ein Routing-Tool ist, wo die Untiefen drin sind oder was auch immer. Immer wichtig, nicht sich hundertprozentig auf die Technik zu verlassen, sondern gerade beim Wetter, ich kann ja nur auch aus Wettersicht sprechen, sich da wirklich komplett damit zu beschäftigen, was da auf einen zukommt.
Viele haben darauf aber keine Lust und auch keine Zeit, sondern sind ja so Freizeitsegler und Kiel-Rostock ist dann schon für viele eine größere Strecke, sagen wir mal zum Beispiel. Glaubst du, dass es irgendwann eine einzige App geben wird, in der ich 5 Rechenmodelle habe, wo ich mein Boot komplett einpflegen kann, wie das bei welchem Wind funktioniert, dass ich es mir als ganz normaler Durchschnittskonsumer, der jetzt nicht Boris Herrmann ist, dass ich es mir total leicht mache? Meinst du, das wird kommen?
Jein, ja, vielleicht ja. Das Problem ist so ein bisschen, sobald mehr als ein Modell reinkommt, habe ich wahrscheinlich auch mehr als eine Vorhersage, die dann ausgespuckt wird. Und dann fangen natürlich Leute, die sich damit nicht richtig auskennen, fangen an zu schwimmen. Das merken wir ja.
Aber das dürfte doch dann gerne die KI übernehmen für mich.
Ja, gut, aber dann ist natürlich die Frage, was inwieweit die KI dann anfängt zu wichten. Also die KI kann ja auch nur sagen, so, das ist dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Front nicht kommt.
Genau, aber das kann ich als normaler Segler ja auch. Also mehr kann ich auch nicht machen.
Nee, genau. Also von daher, das wird sicherlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise kommen, Unterstützung sein. Aber die Befürchtung war bei uns im Büro ja auch tatsächlich, dass jetzt mit dem immer mehr an Möglichkeiten im Internet mit Wetter zu arbeiten, was ich total begrüße, weil ich super gut finde, dass die Leute sich damit jetzt noch mehr beschäftigen können. Ja. Unter anderem halt, wie gesagt, mit der Seite Windy, da gibt's ja wirklich alle Möglichkeiten, die man da hat. Und dennoch ist es so, dass und wir dachten ja, okay, wenn das jetzt so kommt, dann wird keiner mehr nach Wetterroutings fragen. So, aber es wurde dann tatsächlich über die Jahre immer mehr. So, und uns auch gefragt, warum eigentlich? Und das Spannende ist, wenn man mit den Leuten spricht, dann ist es tatsächlich schon fast so ein bisschen auf Augenhöhe, dass sie sagen, na, ich habe gesehen, dass das und das und das passiert, wollte es aber ganz gerne nochmal absichern. Oder hast du noch eine andere Meinung dazu? Daher, die Leute beschäftigen sich schon auch, aber da ist halt eine gewisse Unsicherheit. Und die, glaube ich, wird tatsächlich auch in Zukunft noch bleiben, egal was da noch kommt. Dass da vielleicht bringt uns neue Software, KI dazu, dass es vielleicht dann doch noch ein bisschen weniger Kunden werden, die mal nachfragen, wenn sie unsicher sind. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass gerade die Wetterextreme so weit zunehmen und auch das Bewusstsein dafür immer mehr wird, weil wir gefühlt fast täglich, wenn nicht sogar wöchentlich, eigentlich jetzt irgendwie immer wieder was sehen, jetzt auch die nächsten Tage wieder Unwetter im Mittelmeer, in Osteuropa. Und das sensibilisiert die Leute dann schon auch und die sagen, ja, okay, also das Modell schlägt mir das vor, aber ganz ehrlich, ich würde dann lieber gerne nochmal jemanden fragen, der sich da auskennt. So. Und
ja,
das glaube ich deswegen, um da auch nochmal den Kreis zu schließen zu der Frage, die ganz am Anfang mal kam, ob KI uns dann irgendwie das Wasser abklebt. Teilweise ja, aber ich glaube insgesamt nicht. Also die Einschätzung des Menschen wird da sicherlich noch bestehen bleiben.
Es ist für mich weiterhin wahnsinnig faszinierend, was Meteorologie ausmacht, wie schwer sie zu berechnen ist. Und ich weiß, dass es vielen so geht, da draußen auch, die einmal in das Feld der Meteorologie eingetaucht sind, dass das für viele ja zum Hobby wird. Für dich ist es zum Beruf geworden. Und ich habe bei dir das Gefühl, dass du total begeistert bist bei dem Thema. Hast du deinen Traumberuf gefunden?
Total, ja. Also die Kombination aus selber segeln und eben Wetter. Und manchmal ist es ja auch das ganz witzig, dass dann ich dann nach der Arbeit nochmal zum Steg runterfahre und dann nochmal 2 Stunden segeln gehe und die Kollegen dann, die Vereinskollegen dann am Steg dann auch sagen, ja, jetzt gehst du raus, da kommt doch dann irgendwie Unwetter oder was auch immer oder schlechtes Wetter. Sag, naja, ich habe doch noch 1,5 Stunden Zeit. So, und dann bin ich wieder drin und dann kommt der Regen. Also von daher, oder letztes Mal,
cool.
Vor einer Woche war das auch so, dass die dann gesagt haben, wieso fährst du raus? Da kommt doch was. Ich gesagt, nee, da kommt nichts. Das verpufft auf dem Weg hierher und so. Und war dann auch.
Und
so,
hattest du recht?
Ja. Was soll ich jetzt anders sagen? Nee, aber tatsächlich war es so. Und das macht total Spaß, wenn man dann wirklich
dann
mit dem Wetter dann schon so arbeiten kann. Und ich sag auch wirklich jedem, es gibt heutzutage kein Wetter mehr, was irgendwie immer noch überraschen muss. Und wir haben gerade ja, wenn wir dann auch Online-Seminare machen, auch mit der Yacht zusammen war es, oder dass wir dann gerne mal Anfragen machen bei den vielen Teilnehmern, ja, so eine Eingangsfrage. Und ich frage tatsächlich immer ganz gerne dann auch, wurdet ihr vom Wetter schon überrascht? Und häufig so im Bereich von 70-80%, sagen die Leute ja. Und dann wundere ich mich ehrlich gesagt immer ein bisschen und versuche dann im Laufe des Seminars dann aufzulösen, dass das eigentlich nicht mehr der Fall sein dürfte heutzutage. So gut sind die Modelle. Und ja, man kann super gut mit Wetter arbeiten. Und wenn man dann eben auch noch die Passion hat, dann vom Wetter quasi durchs abhängig zu sein beim Segeln sozusagen und dann wirklich dann die genauen Wetterfenster dann in der wenigen Zeit, die ich habe, dann auch nutzen zu können, dann macht das einfach mega viel Spaß. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen.
Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank. Ich habe deinen Artikel mit Vergnügen zweimal gelesen, bis ich das meiste verstanden habe. Und es ist ein unglaublich spannendes Thema, was uns Seglerinnen und Segler nie loslassen wird, natürlich, denn es ist unser Motor. Sebastian Wache, vielen, vielen Dank. Herzliche Grüße in die Wetterwelt.
Ja, danke, Grüß zurück.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.